Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und da wir hier in der Quasselrunde sind, was gibt's denn so Neues bei euch? Matthias, was ist bei dir in der letzten Zeit so Spannendes passiert? War ja jetzt auch ein bisschen länger her, dass wir das letzte Mal aufgezeichnet haben.
Ja, und ich habe aber auch nicht immer hat man das Gefühl, es gibt so viele Neuigkeiten zu erzählen. Ja. Womit beginnen wir? Ja, eigentlich ist das, da freue ich mich auch mit am meisten auf. Das hattest du mir gerade noch an die Hand gegeben. In meinem Zimmer habe ich aufgerüstet. Also, was vorher nur zwei Spanplatten auf Tischbeine gedübelt waren, sind jetzt vier, darf man hier Schleichwerbung machen, sind von einem namhaft großen Möbelhaus.
Schwedischen Möbelhaus,
genau. Das wir nicht weiter nennen wollen, habe ich mir so vier kleine Tische zu einem Quadrat zusammengestellt, die eine große Spielfläche ergeben. Und da bin ich sehr stolz drauf. Das war, glaube ich, eine ganz tolle Idee, um die so variabel im Zimmer aufzustellen. Und darüber prangt eine großartige Dark Souls-Leinwand. Und da besorge ich mir noch eine von. Und dann ist quasi dieses Rollenspiel-, Brettspiel-Zimmer, ich will nicht sagen vollendet, aber besser.
Nicht schlecht. Du musst natürlich dann nachher für alle User noch ein Foto hochladen, damit alle wissen, wovon du redest. Das wird bestimmt alle brennend interessieren. Wir haben ja auch schon zahllose Schlachten in diesem Bereich geschlagen. Ne?
Also ja, wir haben die Tische noch nicht einmal benutzt. Ne? Also
das stimmt,
und,
ja.
Ach, und die Stühle, die habe ich ja auch neu, die tollen Konferenzstühle, die ich da habe. Ja, nee,
Richtig investiert. Ich finde so Stühle sind immer schweineteuer.
Ja, aber wenn man gute Connections hat.
Ich hatte gute Connections, ja. Bevor sie auf Müll gelandet sind.
Ach so, ja gut, okay. Dann,
Man munkelt, dass einer der Stühle ein besonderer Stuhl ist.
Wir hätten da schon drauf gesessen.
Ich weiß nicht genau. Vielleicht kann Matthias uns da mehr zu erzählen.
Da hat der Hintern von einem Richter hat da mal drauf gesessen.
Das gibt's ja gar nicht.
Ein Richter?
Ja, und wenn ich mir blutige Geschichten ausdenke, dann kann ich ja sagen, ja, du hast doch auf dem Stuhl gesessen, auf dem einer zu Tode... Nee, ich fürchte...
leider schon etwas her in Deutschland. Das ist dann schwierig.
Das stimmt, ja. Leider, ich verstehe.
Ja, um diese Geschichte erzählen zu können von dem Typen. Ja.
Sehr gut.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Man darf aber nicht nur aufrüsten hier, man muss auch spielen, ne? Und deswegen, ich bereite vor und dann irgendwann beginnt die großartige Brettspiel- und Rollenspielzeit hier wieder in meinem Nachbarzimmer.
Was sagst du denn dazu, dass du als großer Fantasy Flight Games Connoisseur, was sagst du denn zu dem Warhammer Auslaufen der Lizenz?
Hör mal, das wurde ja tatsächlich gemunkelt schon, als diverse Produkte so in halb abgespeckter Form auf den Markt geschmissen wurden.
Was läuft denn da aus?
Die komplette Warhammer-Lizenz.
Also
haben sie verloren.
Das Fantasy Flight Games, man kann dann keine Spiele in dem Zusammenhang mehr.
Ja. Gar nicht mehr,
also
genau.
Auch alles, ne? Ja. Also auch keine Rollenspiele.
Ja, okay.
Die PDFs sind irgendwie völlig, also sind von heute auf morgen verschwunden im Shop. Und kriegst du auch nicht mehr. Und die Vermutung ist jetzt auch, dass, wenn ich einmal kurz den Rollenspielbereich beleuchten kann, die Vermutung ist dann eben auch, dass du jetzt hier für die Heidelbeeren, ne, und auch für Ulysses, die ja Warhammer 40.000 weiterhin noch rausgebracht haben, dass das auch nicht mehr weitergeht. Ne? Also da die waren ja auch nur dann die Übersetzer von dem Spiel. Und ja, da kann man sich jetzt also schon mal Hamsterkäufe
mäßig einwecken. Gibt es da denn irgendwelche Gerüchte, dass sie das selber machen? Oder machen die einfach dann kein Rollenspiel mehr? Oder also
ich vermute mal, das hat sich einfach ausgewarhammert.
Okay.
Ich glaube, das ist echt rum.
Jetzt darf ich ja nur mal dabei erwähnen, dass das könnte ja auch ein Problem sein. Fantasy Flight hat letztens ein großes Miniaturenspiel angekündigt. Und da sagt der eine oder andere, hey, das könnte damit zusammenhängen, dass die eigentlich irgendwie da hier Games Workshop mehr oder weniger wollte, dass sie sich aber dann zumindest auf dem Miniaturenmarkt da nicht weiter betätigen und vielleicht ist das deswegen quasi nicht zu einer Verlängerung oder Erweiterung gekommen. Aber ich meine, das sind alles jetzt hier, ne, Gerüchte, die man jetzt nur abklopfen kann. Tatsache ist, die haben sie jetzt, es wurde damals schon gemutmaßt, irgendwas stimmt da nicht, als zu Warhammer The Card Game, also dieses Quest-Abenteuer-Kartenspiel, was die daraus gemacht haben, dazu gab es nie, dazu haben die Leute eigentlich relativ zügig Erweiterungen erwartet. Und die haben dann nur Print-on-Demand-Erweiterungen für zwei neue Charakterklassen sehr zügig auf den Markt geworfen. Hm. Und da haben viele schon gedacht, das passt irgendwie nicht. Irgendwie hätte das, die Leute erwarteten jetzt eigentlich so eine Big-Box-Erweiterung. Und ich selber bin Besitzer von Forbidden Stars, dem großen 4X Brettspiel, wo man dann mit Orks, Space Marines und so weiter auf der die Galaxis erobern soll. Und ja, dazu wird es dann natürlich auch, wird's nie Erweiterungen geben, nicht mehr in diesem für diese Systeme. Und da sind schon, ist schon tragisch, gebe ich zu, dass man weiß, die werden nicht weiter unterstützt.
Also das heißt, auch im Brettspielmarkt gibt es keine Nachfolger in dem Sinne, die da...
Ja, ich meine, die hatten gut Disc Wars, Warhammer wurde eh nicht mehr weiter unterstützt, aber ja, gerade Forbidden Stars und gerade dieses Warhammer Quest Card Game, ja, das ist jetzt quasi mit einem Schlag beendet und Daniel hat es gerade gesagt, ich meine, auf dem Rollenspielbereich war ja auch noch, hat sich ja auch hier und da nochmal was getan, das ist jetzt alles vorbei und ja.
Ja, sehr schade. Also ich meine, nachdem die alte Welt ja tot war, ist das ja schon unfassbar bedauerlich. Hat ja auch der Dorpcast viel zu erzählt in ihrer Warhammer-Folge. Also das ist natürlich jetzt nochmal ein Schritt. Mein Mann, also Warhammer 40.000 dann auch zu Ende. Wobei ich gesehen hatte, ich glaube es war im Tunnelorn, dass Games Workshop also auch massiv irgendwie neue Lizenzpartner sucht. Also die hatten dann auf irgendeiner Convention hatten sie dann schon hier, ne, wie die Lizenzen so ausschauen könnte und was man alles erwerben könnte. Ja. Hatten sie schon irgendwie viel Werbung zugemacht. Naja, gut.
Ich bin, gucken wir mal. Ich muss sagen, gleichzeitig bin ich aber tatsächlich sehr gespannt auf dieses Tabletop-Spiel, was sie da, dieses Miniaturen-Tabletop, was sie da rausbringen. Also das bin ich, glaube ich, bei der letzten GenCon haben die das vorgestellt. Moment, wie heißt es hier? Rune Wars The Miniature Game. Genau. In dieser Terrinoth-Welt. Weiß ich nicht.
Ich erinnere mich an das Rune Wars Spiel, genau, was ich ziemlich schrecklich fand, aber.
Ja, du.
Ja, das stimmt.
Nein,
ja.
Nein, tatsächlich war es auch nicht so ganz mein Geschmack, aber das ist.
Aha.
Deswegen, also ruhig mal ein Video von reinziehen, das sah ganz vielversprechend aus, gebe ich zu. Ein bisschen streamlined Warhammer Tabletop, gebe ich zu. Und ne, dass die Tatsache, dass das auf den Markt kommt, war sicherlich auch nicht, weil im Grunde ja dann eine direkte Konkurrenz ist zu den Games Workshop Produkten. Bin ich sehr gespannt darauf. Was hältst du denn davon, dass, wir bleiben damit bei Fantasy Flight ein bisschen, dass zum Mansion of Madness die zweite Edition jetzt rauskommt und mit unterstützter App unter Unterstützung.
Ja, Patrick, was sagst du denn dazu?
Ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe es mir noch nicht angehört. Ich bin immer so skeptisch, wenn zweite Editionen kommen, weil ich mich dann ärgere, dass ich die erste gekauft habe. Vielleicht habe ich mir darum noch nicht genauer angeguckt, aber ich glaube, das kannst du dann auch ohne Overlord spielen oder so. Ne?
Genau, das musst du. Also, ne, das ist jetzt rein eine kooperative Mechanik und die Leute, die die erste Edition haben, du kannst dann quasi der App sagen, dass du die erste Edition hast und welche Erweiterung vielleicht sogar daraus noch und dann benutzt die App quasi das Material deiner alten Version, um jetzt die neuen Dungeons zu bauen.
Ah, okay. Das heißt, der.
Und das war schon, das fand ich schon sehr irre. Und ganz im Gegenteil nochmal, wie die einem das schmackhaft machen, dass du die alten Erweiterungen, wenn du die hast, falls du die hast, dann hast du sofort Zugriff auf zum Beispiel neue Abenteuer, die dann nur mit diesem Set möglich sind. Okay. Das Irre ist jetzt, dass die quasi dann jetzt doppelt nochmal Knete damit machen. Also, denn für diejenigen, die jetzt die zweite Edition sich kaufen, die können ich will nicht sagen, Booster-Packs oder Miniaturen-Pakete kaufen. Und da ist dann nur das Zeug aus den alten Erweiterungen drin, was man für die zweite Edition noch gebrauchen kann. Die Tiles, die Miniaturen, aber eben nicht diese ganzen Karten und so, die man dafür gar nicht braucht. Und dann hast du gleichzeitig natürlich Zugriff auf die Abenteuer. Hier, Daniel und ich hatten uns ja mal hier einen Abend einen Blick auf diese App gegönnt.
Mhm.
Und das sieht schon ziemlich computerspielmäßig aus. Aber ich fand das durchaus gut, weil einer unserer Hauptprobleme mit der ersten Edition war ja eigentlich, ne, dass der viel zu kleine Text natürlich arg limitiert auf diese kleinen Karten passen musste.
Ja, es ist wirklich das Schlimmste.
Und man auch dann nicht diese Handbücher dazu benutzt hat, um jetzt vielleicht auch das Finale und was auch immer und mit Entscheidungsmöglichkeiten, dass man das nicht irgendwie schön verschriftlicht hat. Und das erledigt die App tatsächlich.
Aber wie reagiert die denn? Also,
Bitte?
die Karten brauchst du ja trotzdem noch, für dich zumindest, ne? Die Spieler, oder wird das komplett über die App geregelt?
Nein, du hast natürlich zum Beispiel, ne, wie die welche Verletzungen du hast und so weiter. Die Karten hast du alle noch da vor dir liegen. Aber sehe ich gerade, du setzt also du gibst der App ja auch nicht vor, wo du genau stehst zum Beispiel, sondern nur in welchem Raum du zum Beispiel bist. Also, ne, du kannst ganz normal dein Spiel spielen, ne, zwei Aktionen, dann gehst du dahin und suchst irgendwas. Und wenn du dann der App sagst dann einfach nur, ich habe gerade meine Runde beendet, dann sagt der App zum Beispiel immer, wenn einer da und da steht oder die Frau so und so, die App weiß ja, mit welchen Charakteren du da gerade spielst, die hat gerade einen wirren Traum, würfel mal auf Willen und
Ach
so
so,
weiter.
okay.
Ne?
Das heißt, es ist auch so ein bisschen von den Mechaniken schon abgewandelt dann auch. Also ich erinnere mich, ich habe auf der Cthulhu-Convention einen Abend Willen des Wahnsinns gespielt, wo es am Ende daran hing, bloß nicht noch geistige Stabilität zu verlieren, weil dann hätte sie eben die richtige Karte auf der Hand gehabt, um einen so einen Todesstoß zu versetzen. Und ist das heißt, da hing das ja sozusagen davon ab, du kriegst den Schaden und ich reagiere darauf, dass du den Schaden bekommst, da und damit. Vielleicht guck mir das, glaube ich, mal an. Klingt nicht uninteressant.
Macht das. Also gerade diese nicht diese rein kooperative Mechanik, dass ich jetzt nicht mehr diesen Bösewicht, der irgendwie dann ja, absichtlich versucht, dann irgendwie immer auf die Kleinen und so, diese ganzen. Ja, ich finde das Konzept so schon irgendwie gelungener von dem Horrorhaus, das auch nach und nach entdeckt wird von den Spielern. Dann natürlich, was ich sehr toll finde, ich meine, da ist jetzt die Frage, wie viel Variation ist tatsächlich möglich, ne? Ich habe mir das schon ein paar Mal hintereinander angeguckt, dann so ein Abenteuer. Dann stecken manchmal Gegenstände woanders und die Tiles verschieben sich und dann ist jetzt, weiß ich nicht, das Wohnzimmer ist nicht mehr links unten in der Ecke, sondern rechts oben in der Ecke und so weiter, ne? Aber ja, und so solche Variationen ist dann möglich und ja, das ist eigentlich. Weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass man dasselbe Abenteuer mehrmals spielen möchte, aber naja, wenigstens versuchen sie ein bisschen Variation reinzubringen.
Ich bin ja kein großer Fan von dem Urspiel. Also, ich finde, man kann der Handlung kaum folgen und ist irgendwie nicht so ganz mein Ding. Und das andere Spiel, also das Mansions of Madness oder die Villen des Wahnsinns, hat ja noch so andere Macken, die du ja schon vorher erwähnt hattest. Weiß nicht. Außerdem kennst du mich ja, Matthias. Ne? Ich möchte Holzspielfiguren in meinen Brettspielen
Genau, keine
haben.
hier digitale Medien, nicht auf meinem Holztisch, richtig, genau. Das ist auch immer der, das
Ja.
ich.
Ich bin nicht ganz, also ich bin davon nicht so ganz überzeugt. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich fand das XCOM-Spiel da intelligenter von der Art und Weise, wie das Tablet integriert wurde. Aber ja, ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Wenn es funktioniert, ne, also hey, ich bin für die Spielrunde da. Ich weiß nicht, wann es auf Deutsch rauskommt.
Ja, ich bin ja auch noch skeptisch, wobei das ehrlich gesagt, muss ich sagen, der dicke Hund, der mich, glaube ich, erstmal abwarten lässt, ist der Preis.
Ja, das stimmt.
Was
Das
wollten
ist
die da irgendwie,
heftig.
MSRP sind wir $100 und dann, ja, wer weiß, wie viele Euro die daraus machen. Da würde ich sagen, das
Ja.
finde ich schon heftig.
Na, das stimmt. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Patrick, was gibt's denn bei dir Neues?
Ja, schwierig. Also der letzte Monat bestand zum einen aus Urlaub in England auf den Spuren von König Artus und dann natürlich auch viel, was ich dann so angespielt habe, wo ich jetzt noch nicht mal ein endgültiges Urteil zu abgeben kann. Also kaum war ich wieder hier, war No Man's Sky dann da. Das hat ja einen ziemlichen Hype verursacht.
In beide Richtungen könnte man
Ich glaube,
sagen.
der Hype war erst sehr groß und ist dann natürlich dann der Ernüchterung bei vielen gewichen,
Ja.
die man
Oder auch
dann.
der Wut, ne?
Und der, ja, sicherlich bei vielen auch Wut, die sich da sehr viel mehr von versprochen hatten. Wo auch, also es gibt ja Videos, wo die schreiben oder genau zeigen, was sie vorher angekündigt hatten, was man alles machen kann und dass das dann eben doch fehlte. Aber ich hab's, also ich hab, war irgendwie von dem Hype auch und war der war aber auch bei mir relativ schnell weg. Aber ich bin auch nicht so dieser Sammel- und Aufbaumensch, wobei der Aufbauteil ja auch relativ überschaubar ist, ne? Da geht es ja viel um. Also was super ist, Das geht ja ums Erkunden von Planeten und die sehen schon echt super aus. Also da habe ich, war auch immer so eine Überraschung, dann fliegst du den nächsten Planeten an und wie sieht der denn aus? Und hier schweben ja lauter Inseln durch die Gegend. Was für auf dem einen Planeten haben, sind alle Wesen, die da erlebten, gehüpft. Also so, dass ich schon den Eindruck hatte, das ist so ganz nett dafür, dass es ja alles nur im Prinzip aus Zahlenwerten besteht, also irgendeinem Zufallsgenerator, der da im Hintergrund oder aus, der diese Welt kreiert. Aber so, nein, dass da keine riesen Story war, war okay, aber mir fehlte dann sozusagen noch das kleine bisschen, als nur Geld zu sammeln, um mir vielleicht ein schöneres, größeres Raumschiff zu sammeln.
Ja, kann ich verstehen. Also ich hatte das auch nur videomäßig gesehen. Da dann irgendwann mal Matthias abgepasst im Flur, um dann mal kurz darüber zu quasseln. Und ja, das wir kamen, glaube ich, auf Minecraft oder sowas, ne?
Ja,
Hatte so ein
ich finde,
ja.
dass es, es ist keine Story vorhanden. Geht, und wobei in Minecraft hast du ja wenigstens noch Survival-Elemente. Die hast du in dem Spiel eigentlich nur sehr bedingt, ne? Und ich weiß nicht, ob du dich schon übers Ende informiert hast.
Naja, ich hab.
Ist dann auch nochmal so ein gigantischer Tritt in den Hintern für jeden Spieler, aber.
ist nicht schön.
Ja, und ich finde bei Minecraft, dann kannst du noch. Also, du kannst eben zumindest noch sammeln, um dann irgendwie dein komisches Haus zu bauen oder dies oder jenes. Da ist ja dieser kreative Teil. Das reicht mir auch nicht. Ich bin. Das, ne, ist nicht mein Spielstil. Aber. Das fehlt für mich zum Beispiel bei dem Spiel dann auch. Ich meine, es wird Sinn machen, wenn ich durch die Gegend fliege und kann meine, was weiß ich, meine Raumstation bauen oder irgendwie sowas, ne, wo ich dann wirklich auch eine Langzeitmotivation habe. Die fehlt mir. Aber ich weiß, dass viele Leute das auch, ich kriege dann immer wieder auch bei Facebook von Leuten, die dann jetzt ihr neues Raumschiff präsentieren oder ähnliches. Ich glaube dafür, wenn das Leute gut unterhält, unterhält es sie gut. Also ich würde da jetzt nicht gleich den Fluch drüber aussprechen wollen.
Aber also ich wäre ja auch irgendwie interessiert gewesen, wenn ich nachher herausgefunden hätte, dass dieser Multiplayer-Aspekt überhaupt drin ist. Aber das finde ich schon eigentlich der Dicke. Und deswegen, also ich habe, ne, ich bin ja ehrlich gesagt immer, also videospielmäßig, auch wenn man nicht ganz mehr so viel spielt, aber ich bin immer sehr gut informiert, würde ich mal sagen. Und ich muss sagen, ich kann keine Erklärung darüber finden, außer dass ich das schon, also das ich finde, das ist schon irgendwie Betrug. Ne? Ich hab diverse Features versprochen und die sind alle nicht drin. Und ja, man kann bei den Aspekten, wie du gerade sagst, ne, diese zufallsbasierte Generation von Planeten und Tieren und Fa ne, Flora und Fauna ist ja alles ganz witzig. Aber selbst dabei haben die Leute zumindest ne, die Kritiker gesagt, ja, nach dem dritten Planeten hat man aber auch raus, wie der funktioniert. Und dann ist es einfach auch nicht mehr spannend zu sehen, ach, jetzt ist das ist derselbe Stein, das ist dieselbe Konstruktion, aber jetzt ist sie halt nicht gelb, sondern blau. Ne, und dass du sogar raus hast, wie, ne, dann hast du nachher auch eigentlich alle Bausteine der Tiere schnell gesehen und dann kommt auch nicht mehr so viel Überraschendes. Und das muss ich sagen, ach, das ist irgendwie, das ist nicht genug. Und die haben einfach, ja, die haben einfach, also gerade dieser Chefentwickler hat einfach zu viel versprochen, hat zu viel zu vage gelassen, obwohl er es hätte aufklären können, so dass ich eigentlich nicht mehr sagen kann, ach, der, ne, der hat sich einfach nur vage ausgedrückt. Nein, der hat die, meine ich, die Leute hinters Licht geführt. Was natürlich nichts daran ändert, dass wenn Leute dieses Minecraft-mäßige aufbauen und oder sich verbessern und ne, nach dem Motto, den Laser, mit dem du immer schneller irgendwas abbauen kannst, immer verbesserst und dann kannst du schneller das Zeug abbauen und dann willst du das nächste Upgrade haben, damit du noch schneller was abbauen kannst. Aber da ist nicht so ein Ziel da am Ende, ne? Also ich bin auch, glaube ich, aber für dieses Spielprinzip nicht zu haben. Deswegen war ich, also von Anfang an eigentlich auch nicht, war ich nicht in der Gefahr, das zu kaufen und mich da enttäuschen zu lassen. Aber schon, ja, das steckt, glaube ich, der Spieleindustrie jetzt erstmal in den Knochen hier. No Man's Sky ist jetzt ein Begriff. Ist ein Begriff dafür, ne, wie man die Leute über ein Jahr lang hier hypen kann. Von den ersten Bildern damals auf der Pressekonferenz. Alle wahnsinnig gehypt. Boah, ne, man kann rumfliegen, man kann sich in galaktische Konflikte einmischen, man kann, ne, eine riesige die Galaxie, die ist so groß, dass wenn man, ne, man kann sich fast gar nicht begegnen, auch wenn Hunderttausende Spieler gleichzeitig spielen, ist das unwahrscheinlich. Und am Ende ist es dann sowas geworden, das ist schon irgendwie dramatisch. Naja, da bin ich lieber mal auf Star Citizen gespannt.
Ja. Und du warst aber auch auf der CthulhuCon, Patrick.
Ich war auch auf der CthulhuCon, ja.
Wie war's denn?
Gut, sehr entspannt, muss ich sagen. Das habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal geschrieben oder auf jeden Fall da mehrmals gesagt. Das ist so ein bisschen den Unterschied, den man inzwischen erlebt. Ne? Bei den ersten Conventions war irgendwie immer, oh, ich muss irgendwie eine Spielrunde finden und Panik, wenn man irgendwie noch nicht wusste, was man hat. Man stand dann Ewigkeiten in diesen Anmeldeschlangen, bis sich die Türen öffneten und man dann bedroht von Kugelschreibern aus der zweiten Reihe seinen Namen irgendwie eingetragen hat. Das hat sich ja schon verändert und bei der Convention jetzt war es eben, ich glaube wie beim letzten Jahr auch, da war ich aber dann nicht dabei, mit Online-Anmeldung. Da hatte ich dann sogar aus England Glück, mehr als 3 zu haben, was so später als Durchschnittswert genannt worden ist. Habe dann auch 2 wieder abgegeben und mich am Ende auch nicht geärgert, dass ich irgendwie von den, ich weiß nicht, wie viele möglichen Slots, 8 oder so, müssen mehr gewesen sein, aber am Ende nur 3 belegt hatte, weil eben genau dieses Element von einfach mal da sitzen und mit Leuten plaudern einen völlig anderen Stellenwert bei der Convention bekommen hat, als eben in den ersten Jahren, wo man dann noch Angst hatte, sich dann 3 Stunden zu langweilen, nur weil man keine Spielrunde hat.
Ja, irgendwann kennt man die Leute. Genau. Ne? Also es sind ja auch immer dieselben Leute. Also ich hab geguckt, ich war das erste Mal, 2007 war ich das erste Mal da. Also das war schon Mann.
Für dich ist es doch auch eher so ein riesiger Kaffeekranz, oder Daniel?
Ja, das ist, du kennst mich ja, ich rede ja nicht sehr viel darum.
Ja, du hattest auch nichts angemeldet.
Ich hatte nichts angemeldet, das ist richtig.
Und das spielt trotzdem immer, ne?
Ja, das habe ich damals schon. Ich spiele trotzdem immer. Das lag aber unter anderem daran, dass ich mich nicht anmelden konnte, da das ja eine Koop-Veranstaltung der CthulhuCon und der Anrufung war, also dem Lovecraft-Verein. War es nicht möglich, da ich zwar angemeldet war in der Con, aber mein Name irgendwie nicht freigeschaltet war oder irgendwie so. Also es war mir nicht möglich, direkt Programmpunkte anzugeben. Heißt also, da musste ich ein bisschen improvisieren. Und ja, wir haben sehr nett Sachen getestet. Also war sehr schön. Ich hatte eine Shadow of the Demon Lord Runde hatte ich geleitet. Das kam gut an bei den Leuten. Und wir hatten eine wunderbare Runde Mutant Call Classics gespielt. Das ist Dungeon Call Classic-Variante in sozusagen auf Gamma World gemünzt. Also ne, wir befinden uns in einer postapokalyptischen Zeit und die Aufgabe der Spielgruppe war es, geilen Scheiß zu sammeln. Also ne, Dinge, die vor der Zeit der Apokalypse waren. Also ein Kugelschreiber ist nicht so schlecht. Bringt dir aber keinen sehr hohen Rang ein dann später im Dorf. Wenn du aber so ein Blink, was weiß ich, Fernsehapparat mitbringst, dann bist du natürlich sehr weit oben in der Hackordnung in deinem Dorf. Ne? Das heißt also, je weiter und der richtig geile Scheiß, der ist natürlich dann tiefer in der Einöde. Und das Großartige war, es ist ein Funnel, das heißt also, du hast Charaktere auf Level 0, und du würfelst alles aus, also deine gesamten Attribute würfelst du aus, deine Trefferpunkte und so weiter. Und du hast dann wir hatten dann eine Gruppe, ein Spieler, der Alexander, hatte 4 Spielercharaktere. Jeder hat 4 Stück, weil die eben so schnell sterben. Und du sorgst dann dafür auch, dass die guten Leute, die du später weiterspielen willst, also wer es schafft, ne, den spielst du natürlich dann in der nächsten Runde weiter, der levelt auf. Aber er hatte 3 Charaktere, die einen Trefferpunkt hatten.
Oh.
Und der Gang der Handlung war der, ihr geht also raus aus dem Dorf und begegnet der blau brennenden Wüste. Ne? Und dann ist es so eine Wüste, die aufgeheizt ist und dann irgendwie so merkwürdige Mineralien sind. Und dann mach doch mal einfach einen Rettungswurf. Und dann würfelst du für jeden einen Rettungswurf auf. Wer den Rettungswurf nicht schafft, verliert einen Trefferpunkt. Sofort waren 3 seiner Leute im Grunde tot. Aber unser Spieler war so gnädig, ne? Es hat sich dann eben so im Laufe der Zeit diese einen Trefferpunkte so runtergerechnet und du konntest dann ruhen und du solltest dann besser nicht auf dem Sand schlafen, sondern wir mussten dann auf so Monolithen klettern und sowas und so ruhen. Das war sehr unterhaltsam, war eine der besten Rollenspielrunden, die ich hatte. Also wirklich ganz großartig. Andreas hat das geleitet. Ganz, ganz toll. Ja, und was noch zu erwähnen wäre bei der CthulhuCon, das war ja die letzte Con, ne?
Die
Also
letzte
in der
CthulhuCon,
Form.
genau.
Ja. Da werden wir dann irgendwie nächstes Jahr gibt es dann irgendwie nur noch die Anrufung. Die ist dann irgendwann im nächsten Jahr, also Termin wird dann irgendwie noch bekannt gegeben. Und ja, war schon sehr unterhaltsam.
Das ist natürlich schade. Gibt es irgendwie, das ist ein Grund, warum das da nicht mehr, das funktioniert nicht mehr? Ist der.
Ja, es ist einfach sehr viel Arbeit, ne? Also muss man einfach sagen, so Con-Organisation und sowas ist einfach sehr viel Arbeit. Und also wenn du das jetzt seit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der Daniel Stange das macht und das ganze Team da, ne? Also du hast ja wirklich einen ganzen Haufen an Leuten, den Marco, den Christian, also ne, zig Leute, die das machen. Ich denke einfach mal, wenn du das ne, 10, 12 Jahre gemacht hast, dann ist auch irgendwann so der Punkt, ach ja. Machen wir doch einfach nur noch so kleinere Sachen. Oder, ne, ist vielleicht angenehmer, weil du hast ja dann wirklich auch, das ist ja wirklich, ne, musst das mieten, du musst dann diese Runden-Anmeldungsgeschichten dann machen. Und wir hatten ja letztes Jahr irgendwie so eine Con gehabt und da habe ich ja auch nur für Programm gesorgt. Ich habe mich da um diese einzelnen Sachen da, also mieten und Location finden und sowas, habe ich mich gar nicht gekümmert. Und es ist einfach nicht sehr, das ist keine sehr dankbare Arbeit. Insofern kann man dankbar sein, dass sie das, ne, seit 2007 gemacht haben und davor ja irgendwie Hannover spielt und auf den Inseln und sowas. Darum, also ich denke mal, die Anrufung wird dann da irgendwie reingehen und wird das dann lösen. Darum schauen wir einfach mal, wie das nächstes Jahr aussieht. Ist schon nicht so schlecht. Hattest du denn noch irgendwas an Cthulhu gespielt, Patrick?
Ich hatte eigentlich, also ich habe ja schon von Mansions of Madness gesprochen. Das war aber ja so ein ja, Samstagabend-Veranstaltung, die sich dann eben relativ spontan ergeben hat. Dann habe ich.
Stimmt, wir waren im selben Raum. Du müsstest zumindest einmal gehört haben, wie wir skandiert haben: drück den Knopf, drück den
Das weiß ich nicht. Ich
Knopf.
habe nur noch in Erinnerung, wie du mich davor gewarnt hast, Türen aufzumachen. Nur weil ich
Das
einmal.
stinkt.
Kühlschrank,
Ein,
ah, ja,
ja, genau.
einmal.
Patrick hat, ne, gehen Sie nicht in diesen Raum. Er ist sehr gefährlich.
Oh ja,
Ne?
richtig.
Grauenvolle Kälte breitet sich aus. Oh, ich mach mal die Tür
Ja,
auf.
tut mir leid, aber
Wir sind
das ist der
Detektive.
Rollenspieler-Hinweis, geht da hin und
Ja,
findet das
ja.
raus. Wer
Ja,
das.
ja. Wie, ne? Nur der würdigste und edelste Ritter kann dieses Schild tragen. Das ist
Ja,
offensichtlich ein
habe ich auch
Weg,
fast
um.
geschafft.
Ja,
Und danach hat Gott mein Leben wieder gerettet. Mena hasst mich
Ja, das
dafür, wenn ich
stimmt.
das sage, aber Gott war es, der mich ins Leben zurückgeführt hat. Nicht irgendwie eine Heilkunst von irgendeiner.
Nein, nicht doch. Das
Gut,
gibt's auch
aber
nicht schon
nein.
ab.
Ansonsten drei Cthulhu-Abenteuer. Time After Time hatte ich gespielt, ein Abenteuer in den 50er Jahren, wo man FBI-Agenten auf der Jagd nach Kommunisten spielt. Super, um alle Sprüche mal rauszulassen, als Verteidiger der freien Welt aufzutreten und so einfach mit so ein bisschen Klischee daran zu gehen, war sehr unterhaltsam. Hydrophiliac war dann ein Abenteuer, so ein Recherche-Abenteuer mit Ereignissen rund um ein Delfinarium, auch sehr nett gemacht. Der Moritz bastelt ja immer dann, sorgt ja dafür, dass dann mit dem Drumherum und Stimmung das gut aufgearbeitet wird. Und skurrilerweise habe ich 2 Tage später dann zufällig hier über das Delfinarium in Duisburg einen Artikel in der Zeitung gelesen, wo man sofort gedacht hat, okay,
Sehr gut.
alles gut recherchiert und The Laundry habe ich gespielt. Vielleicht kann man da noch
Auch
mal
sehr
was zu
schön.
sagen, weil man das nicht kennt. The Laundry ist im Prinzip vom Rollenspielsystem das normale Basic Roleplay. Also die ähnliche Regeln wie Cthulhu in den früheren Editionen. Ich will jetzt auch gar nicht so tief in die gehen. Also Prozentsystem. Was das Ganze interessant ist, man spielt eben Agenten des ja, so einer britischen Regierungsorganisation, eben Laundry, die von diesen mysteriösen Dingen weiß und auch, dass Elektrizität eine wichtige Rolle dazu spielt, womöglich irgendwelche Portale in andere Dimensionen aufzumachen. und man Teil dieser Geheimorganisation ist und versucht dort zu agieren mit einigen interessanten Kniffen. Also es ist nicht wie ich glaube Delta Green oder so, so ein sehr ernsthaftes, sondern es ist schon ein bisschen satirisch und vielleicht auch so ein bisschen an Paranoia, wer das kennt, erinnert. Also sehr viel Bürokratie natürlich. Man kann, also wir haben dann irgendwann uns sehr selber und auch sehr gut dann selber da reingesteigert, darüber zu reden, warum wir jetzt nicht mit dem Auto zum Einsatzort fahren, sondern lieber mit der Untergrund, mit der U-Bahn.
Du musst jede Ausgabe
Muss jede Ausgabe
rechtfertigen, ne?
rechtfertigen, das Formular, was du ausfüllen musst, um einen Dienstwagen zu kriegen, das ist sehr kompliziert. Und wer weiß, ob jemand die Schulung letzte Mal vernünftig mitgemacht hat dazu. Also, das ist jetzt so ein Aspekt, den man da schön reinbringen kann. Und dass man hat zwar so einen Ausweis, mit dem man eine gewisse Autorität verströmt, ohne dass das jetzt gleich irgendwie bekannt sein muss demjenigen, was The Laundry ist. Also der nimmt dann schon, das ist nicht so wie bei Doctor Who, wo dann irgendwie alles draufsteht, aber schon eine gewisse Autorität, die man mit diesem Ding ausstrahlt. Aber man ist eben auch nur eine Regierungsbehörde, man ist keine Polizei. Das heißt, irgendwie, wir treten jetzt mal die Tür auf und gehen einfach rein wegen Gefahr in Verzug. Ist so auch nicht einfach drin. Also so eine sehr interessante Mischung, die sich dann aus diesem satirischen Teil, dem Horror von Cthulhu, der natürlich seine Rolle spielt, also vom Rollenspiel Cthulhu, und auch dieser Machtlosigkeit gleichzeitig sich ergeben hat, hat viel Spaß gemacht und ist durchaus auch eine interessante Cthulhu-Interpretation.
Ja, basiert alles auf den Roman von Charles Stross. Das ist, glaube ich, das erste Buch, ist, glaube ich, auf Deutsch erschienen, heißt das Dämonentor. Und dann wurde der Rest der Reihe nicht mehr
Genau.
übersetzt, was sehr bedauerlich ist, aber ich glaube, irgendwo sollte eine Neuübersetzung mal kommen, hatte ich mal irgendwie so gehört. Ja. Ja gut, dann kann ich noch kurz abschließen, was ich so getan habe. Also ich war natürlich auch auf der Cthulhu-Con, wie man gerade schon gehört hat. Da muss ich jetzt auch nicht mehr zu viel sagen. Ich habe den letzten Cthulhu-Band habe ich auch zu Ende gebracht. Prag erscheint zur Spielemesse. Das war's dann auch mit Cthulhu. Also dann bin ich da raus als Redakteur und Autor und dann kann ich mich mehr um andere Dinge kümmern. Wie zum Beispiel das In die Ferne, was ja gerade in der Finanzierungsphase ist. Insofern, ja, wer Interesse hat, kann einfach mal auf den Link hier unten klicken. nee, wir freuen uns sehr, dass das so gut angenommen wird. Wir sind wirklich todtraurig darüber, dass wir allen Leuten, die das Grundregelwerk noch haben möchten, nicht helfen konnten, weil es ist einfach ausverkauft.
Also, ja, auf der Spielemesse haben wir vielleicht noch das eine oder andere und vielleicht danach dann auch
Ja.
nochmal, aber so sieht es momentan leider aus. Oder PDF.
Genau. Genau, PDF hast du ja dann in so einer ne Nacht- und Nebelaktion hier zügig online gestellt. Ja, das ist alles nicht so einfach.
Wir lernen auch noch dazu, ne? Muss man
Genau,
irgendwie,
es
das
ist
hat man daran
genau, ne?
gemerkt tatsächlich. Ja.
Das muss man erst mal gucken, wie das alles so geht und ne, wie der Shop das so macht und solche Sachen und welche, damit auch die PDF-Dateien nicht so riesig sind. Ich hatte mal so ein PDF, das war 3 Megabyte groß und als ich das ausdrucken wollte, hat der Drucker irgendwie eine halbe Stunde gearbeitet. Da stellte sich dann heraus, dass es irgendwie so runtergerechnet war, dass es auf 3 Gigabyte irgendwie war. Was weiß ich, was das für eine Auflösung war.
Okay.
Da kenne ich mich also auch überhaupt nicht mit aus. Ja, das habe ich so gemacht. Außerdem habe ich vor kurzem nochmal angefangen, beziehungsweise ich habe ihn mir nochmal angeguckt. Das war, jetzt bin ich nicht sicher, ob der Titel stimmt. Bube, Dame, König, Ass, Spion. Das ist so ein alter, also das war die Neuverfilmung mit Gary Oldman unter anderem und John Hurt. Das ist ja die Verfilmung des Romans von Jean Le Carré, der ziemlich gut war. Und die Serie, die damals mit Alec Guinness erschien und unter anderem auch Ian Richardson spielt mit, die habe ich mir auch nochmal angeguckt. Und die ist auch ziemlich gut. Die ist natürlich ein bisschen langsamer als der Film. Und den Film hatte Matthias, glaube ich, auch gesehen, als wir uns das erste Mal ihn angeguckt haben. Der ist erstmal sehr verwirrend, wenn man ihn guckt.
Dame, König, Ass, Spion.
So war das, okay.
So ist es.
Ja. Der ist erstmal sehr verwirrend, weil eben so viele Informationen da sind und das ist eben schon sehr viel. Und es geht eben darum, kurz zusammengefasst, dass im Circus, also im englischen, britischen Geheimdienst, gibt es einen Maulwurf. Die Russen haben also einen Maulwurf eingeschleust. Das Ganze spielt in den, ich glaube, 60er oder 70er Jahren. Und die Engländer sind sozusagen in Ungnade gefallen, ne? bei ihren Verbündeten, eben bei, vor allen Dingen bei den Amerikanern. Ne? Die Amerikaner wissen, den Engländern kannst du keine Daten geben, weil die haben ja diesen Maulwurf. Und jetzt versuchen die eben mit einem neuen Programm, eben diesem Projekt Witchcraft, versuchen die eben einen, haben die jetzt einen super Top-Spion von den Russen bekommen und der erzählt ihnen dann immer die brandheißen Infos. Aber irgendwie wird das nicht so recht geglaubt. Das könnte also, ne, ist irgendwie ist so ein Doppelspiel in dem ganzen Ding. Super Film, tolle Serie, Buch habe ich nie gelesen, klingt auch sehr, sehr spannend. Aber ich sag mal, mit Serie und Buch bin ich eigentlich schon bedient, muss ich sagen.
Ich muss dem eigentlich auch nochmal eine Chance geben. Ich hatte, das haben wir doch, hattest du auch empfohlen hier, ne? 3 Tage des Kondors?
Die 3 Tage des Kondors ist großartig mit Robert Redford.
Genau, habe ich mir zu Ende angesehen natürlich, wie ich das schon versprochen
habe.
Sehr gut. Und ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass man. Also die Fernsehwelt, die verdummt einen so langsam, ne? Zumindest lässt die nicht mehr so viel Raum noch sich so also konzentriert noch so einen Film. Ich habe das Gefühl, ich habe das voll gelernt. Also ich find das irre. Ich glaube, diese ganzen alten Geheimdienstfilme, die sind eine ideale Methode, um sich nochmal, ja, es gab früher mal Filme, bei denen musste man so ein bisschen am Ball bleiben, sonst hat man...
Weil die auch nicht alle 5 Minuten erzählt haben, was passiert ist.
Ja,
ne?
Genau.
Also, das ist ja bei Fernsehserien
die, genau, immer so. Genau, die Hauptperson nochmal dreimal hintereinander erklärt, warum sie gerade das tut, was sie tut.
Genau, ja. Naja, das stimmt. Nee, ganz toller Film. Also mich hier, das ist einer meiner, ne, also die Top 3 der Robert Redford Filme sind natürlich hier, ne, die 3 Tage des Kondors, die Unbestechlichen und Brubaker. Das sind die Top 3 Robert Redford Filme. Nicht in der Reihenfolge, aber habe ich mir zig Mal angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal über Spotlight gesprochen habe. Den habe ich nämlich zwischenzeitlich auch gesehen.
Den habe ich auch gesehen.
Der ist auch richtig gut. Boah, der ist richtig, richtig gut.
Ja.
Ganz toll. Thema ist Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Und es geht eben um das Spotlight-Team. Das ist in Boston eine Gruppe von Journalisten, die eben dann eben immer ein, ne, Spotlight setzt auf einen Fall, auf eine Krise sozusagen. Und die recherchieren dann. Es ist auch so ein bisschen wie die Unbestechlichen, ne? Also so ein Recherche-Journalismus-Film.
Ja,
das ist ganz toll.
Ja. Weil ich fand da besonders Liev Schreiber hat mir da ganz gut gefallen. Der, also der neue Chef, der quasi dann dahin kommt und dann sagt, aber es gibt keine Tabus. Ich möchte, dass ihr da jetzt dahin, also, ne? Ich möchte, dass ihr das nochmal untersucht.
Ne, erzkatholisch Post natürlich, ne? Das sorgt natürlich dann nochmal für.
Das ist Liev Schreiber, das ist der Typ, der damals bei Scream.
Ja, ja.
Also manchmal denkst du das Gefühl, boah, also was aus den Leuten noch wird, ne? Also ich fand den unheimlich gut da und dann dachte, man muss echt so ein bisschen die alten Zeiten da zur Seite schieben, sonst.
Ja, irgendwann fangen die alle mal an. Ne? Das ist es eben. Ja. Irgendwann fangen die alle mal an. Ja, das war es eigentlich schon.
Also wir haben gar nicht über Stranger Things gesprochen.
Das stimmt, ja, aber ich habe auch erst die ersten 4 Folgen gesehen. Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Ja,
wie viel hast du gesehen?
Ich hab's zu Ende gesehen, ja.
Ja, also uneingeschränkte Empfehlung von mir, muss ich sagen. Also,
ja, ist sehr unterhaltsam.
Man fragt sich, warum es von sowas hier ein bisschen Fantasy, ein bisschen Mystery, warum... Ein
bisschen 80er.
Ja, gut, das mit den 80ern will ich jetzt gar nicht so, aber das ist ja auch nicht viele Folgen. Ich habe das echt zu Ende, ich habe das verschlungen und dachte mir die ganze Zeit, warum produzieren die sowas nicht am laufenden Band? Aber naja, wird schon Gründe dafür geben. Aber reiht sich echt für mich in diese, ne, ich will jetzt nicht The Wire sagen, aber zumindest so True Detective und Fargo und so weiter, in diese neuen, tollen Serien, die relativ kompakt sind und einfach eine tolle, in sich mehr oder weniger abgeschlossene Story da verkünden. Finde ich, also Stranger Things, absolute Empfehlung meinerseits. Ja. Fand ich ganz toll.
Aber ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich gar keinen... Wir tragen Eulen nach Athen.
Ja, das stimmt. Aber wir sollten das erwähnt haben.
Das ist es gerade. Ich habe manchmal das Gefühl, je nachdem, mit was für Leuten du dich... Das würde hier im Arbeitskreis... Wenn der Kaffeerunde erzählt, so, ne, und alle schon Stranger Things gehen, die haben mich alle angeguckt wie ein Auto. Das ist. Nein, Daniel. Ja, gut. Ich sag mal, Leute, die hier diesen Podcast hören, die sind dann offensichtlich fähig genug, im Internet herumzustöbern. Die werden schon auf Stranger Things gekommen sein. Aber es gibt diese Leute. Und ich glaube, wenn du dann auch kein Netflix hast, dann. Also ich glaube, als Netflix-Nutzer wirst du davon überschwemmt hier. Ne? Das ist die tolle neue Netflix-Serie. Ja. Hier, House of Cards, neue Staffel und so weiter. Dann kriegst du es schon mit. Aber wenn nicht, dann habe ich so das Gefühl, dann kriegst du davon auch nicht mit.
Na gut, wir haben es zumindest erwähnt. Und wir wissen jetzt auch, dass deine Arbeitskollegen unseren Podcast nicht hören. Insofern.
Ja gut, da habe ich für gesorgt.
Ja, ich werde jetzt ständig abgefragt. Worüber haben wir uns in der letzten Folge unterhalten? Ja, genau. Inklusive Fußnoten.
Ja, mit Fußnoten, das ist das Wichtigste. Ja. Nicht schlecht. Ja, alles klar, das war's sozusagen wieder. Das war unser Smalltalk im September und nächstes Jahr. Freudsche Fehlleistung. Die Leute wissen schon, was auf sie zukommt. Im nächsten Monat sind wir natürlich auf der Spielemesse zu finden. Patrick kann bestimmt die Standnummer sagen, wenn er sie hat. Und ich werde mal versuchen, die Stille zu überbrücken, während er nachschaut, wo die Standnummer sich befindet.
Ja. Völlig ohne Zusammenhang.
Das stimmt. Wir sind nicht alleine am Stand. Wir sind zu dritt. Die Lovecraft-Gesellschaft ist ebenfalls da. Ich glaube, sie hat auch den Lovecraft damit, also das Print-Magazin, was irgendwie erschienen ist, die erste Ausgabe. Nein, das ist die Nullnummer. Und auch der Markus vom Nippagin-Rollenspiel ist dabei. Der ist freundlicherweise auch noch kurz angesprungen und mit dem teilen wir ebenfalls den Stand. Freue ich mich drauf. Kommt schon am Mittwoch. Und könnt ihr also auch Nippagin, was ihr euch unbedingt anschauen sollt. Tolles System für so One-Shots, kleines Minisystem. Wirklich sehr liebevoll hergestellt. Lohnt sich. Also durchaus auch mitnehmen, wenn er dran vorbeikommt.
Du musst noch weiter plaudern.
Und alles
ich,
klar.
Ich schwanke zwischen Formularsuchen und der PDF, die ich gescannt habe.
Ausgezeichnet. Ja, ich habe außerdem noch angefangen, mal wieder Jack Vance zu lesen, Die sterbende Erde.
Nein, aber wir schreiben es eh unten drunter. Das kann sich eh keiner merken, wenn ich das jetzt hier erzähle.
Ja, das stimmt. Ihr findet uns aber.
Gott sei Dank.
Ich hoffe, dass wir nicht in der Nähe von so einer Bratwurstbraterei sind.
Bratwurst.
Es ist meiner Meinung nach ein Unding, dass sowas in der Spielemessehalle irgendwie in einer geschlossenen Halle stattfinden kann. So mit altem Frittierfett und so. Das finde ich ganz schrecklich. Da hoffen wir mal das Beste. Ausgezeichnet. Ja. Ansonsten, wir werden es bei Facebook auch noch verteilen und bei Twitter und
auf anderen Wegen. Ich könnte euch jetzt natürlich sagen, dass das in Halle 2 der Stand F105 ist, aber das merkt sich aber ja eh keiner. Ne? Ja,
helfen?
Genau.
Ja. Das ist wem helfen großartig. Wir damit? Stimmt, ja. Ausgezeichnet. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen.
Auf bald.
Jo. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.